Herzlich willkommen wieder bei deinem Schwimmcoach hier mit Johann und
Jan.
Genau, Jan ist wieder bei mir und wir haben heute ganz gespannt, nämlich im Internet verfolgt, wie Christoph Wandratsch bei der Eisschwimmweltmeisterschaft sich schlägt. Und ja, ich habe nämlich gesehen, dass er unterwegs ist. In Island ist das Ganze dieses Jahr und ich hatte selber mit dem Gedanken gespielt, dahin zu fahren. Bin dann aber wieder davon abgegangen, weil einfach die Kälte, das ist irgendwie dann doch nicht mein Freund, nicht in dem Falle. Hab dann aber trotzdem nochmal nach dem Laufen vorhin kalt geduscht. Immerhin habe ich das mal gemacht.
Immerhin. Und das ist, glaube ich, nicht so kalt wie das, wo die gerade drin schwimmen.
Genau.
Aber ihr merkt, irgendwie Johann ist Fan davon, von dem Eisschwimmen. Auch wenn er irgendwie erzählt, er wäre es nicht. Aber insgeheim ist er das schon. Also es kommt immer wieder mal vor. Jetzt haben wir es mal wirklich mal als Anlass genommen. Wollen wir da ein bisschen drüber sprechen. Es gibt nämlich auch dort natürlich diverse Meisterschaften, die ja wirklich sehr unter Fahrwasser laufen. Also man kriegt davon ja wirklich, muss man leider sagen, einfach nichts mit. Ne? Ich habe davon selber auch nichts mitbekommen, wenn jetzt nicht Christoph Wandratsch da gestartet wäre oder gerade startet. Also es ist schon was, was noch weiter unter Fahrwasser läuft als die Schwimmwettkämpfe sowieso schon. Deswegen nehmen wir das jetzt mal als Anlass und sprechen mal darüber.
Genau, für oder wem Christoph Wandratsch nichts sagt, Schande über euch. Nein. Christoph Wandratsch ist einer der besten Freiwasserschwimmer der Welt gewesen. Ist mittlerweile auch Mitte 50 und schwimmt immer noch wie ein Profi. Ist Lehrer in Burghausen, also unten im tiefsten Bayern. Und ihn hatten wir während der Corona-Pandemie nämlich mal besucht und haben mit ihm so ein paar Neoprenanzüge auch mal getestet, die damals rauskamen extra für extrem kaltes Wasser. Die, glaube ich, hat jeder mittlerweile wieder vergessen, diese Anzüge, die es damals gab, ne? Weißt du noch, als wir die getestet sind?
Ja, genau. Ich wollte auch gerade sagen, wir sind ja da runtergefahren und haben das mal so ein bisschen ausprobiert, beziehungsweise du hast es ausprobiert mit dem Christoph. Mir war es zu kalt. Ich bin dann einfach mitgekommen und habe die Kamera gehalten.
Ja, ich fand es auch. Es war schon krass. Also es lag Schnee an der Salzach, waren wir auch schwimmen. Und ja, ich glaube, das Foto ist auch noch bei Instagram bei uns online. Ich total kreidebleich und er komplett rot, als er aus dem Wasser stieg. Also da waren ja auch schon die ersten Unterschiede zu merken, dass der Körper irgendwie bei ihm anders reagiert als meiner. Nichtsdestotrotz, auf jeden Fall, Christoph Wandratsch ist, wie er mir selber sagte, eigentlich auch eher ein Warmduscher. Ganz komisch, ja. Und ist durch dieses Eiswasser oder ins Eiswasserschwimmen erst gekommen, als er damals von der ZDF-Produktion angesprochen worden ist, ob er nicht den Kanalschwimmer machen will. Bis dato war er immer nur in Gewässern über 20 Grad geschwommen und dann ist er für diese Produktion, hat er dann trainiert und ist den English Channel oder den Ärmelkanal auch real dann geschwommen und ist damals knapp am Weltrekord vorbei, der glaube ich vom Stoichkov damals gehalten wurde. Und war 7 Stunden unterwegs. Ja, einmal diese Durchquerung des Ärmelkanals, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Ich glaube, das war irgendwie so 2007 oder sowas. Da existieren auch noch YouTube-Videos. Nichtsdestotrotz, auf jeden Fall war er mir schon lange ein Begriff und deshalb haben wir ihn in der Pandemie besucht, weil damals ja nur das Schwimmen im Freiwasser möglich war, weil die Schwimmbäder zu waren, ne?
Ja, genau, das ist war die Zeit, wo es alle ausprobiert haben, wie früh kann man denn wirklich ins Freiwasser gehen. Da wollten wir es alle mal testen und deswegen sind wir da runtergefahren und haben das mal mit ihm zusammen getestet und haben dann einstimmig entschieden, so wichtig ist das Schwimmen dann doch nicht. Also zumindest war es für mich dann nicht so wichtig. Aber er hat uns da echt ein paar coole Sachen gezeigt. Aber komm, gib zu, eigentlich bist du nur Fan, weil er da gesagt hat, so, er ist dann zum Eisschwimmen gegangen und da braucht man ja auch ein bisschen mehr Körpermasse, deswegen hat er ein bisschen zugenommen und da siehst du dich jetzt.
Das stimmt. Also ich habe seitdem auch ein bisschen zugenommen. Also eigentlich wäre ich ganz geeignet für das Eiswasserschwimmen, aber auf der anderen Seite muss ich ehrlich zugeben, Jan, mich fasziniert es mehr, als dass ich das selber irgendwie machen will. Ich habe es ja damals ein paar Mal probiert und Wassertemperaturen unter 5 Grad, die brauchst du ja beim sogenannten Eisschwimmen und die sind heftig. Also das ist nochmal weit weg vom 11 Grad, 12 Grad kalten Wasser, das aus der Leitung kommt. Das ist ja zwar schweinekalt, aber gegen dieses extrem kalte Nochmal so ein himmelweiter Unterschied, dass ich dann eigentlich relativ schnell gemerkt habe, das macht gar keinen Sinn. Ich habe ja auch mit diesem Kälteanzug dann ein paar Mal trainiert, bin mit dem geschwommen. Problem war dann, dass sobald dir ein bisschen Wasser hinten in den Rücken reingelaufen ist, hat sich das so geschockt, dass du wie so einen Schock bekommen und konntest gar nicht mehr schwimmen.
Ja, wir haben das ja auch mal im Fühlinger See hier getestet, haben wir die ganzen Sachen ja damals bekommen. Und da haben wir wirklich so wie die größten Pussys eigentlich da alles angezogen, was geht, mit Neoprensocken und Neoprenhandschuhe und Haube und alles drum und dran. Aber es gibt ja immer irgendwie Körperstellen, die du nicht abgedeckt bekommst. In dem Sinne, oder in dem Fall war es das Gesicht. Und das hat nach ein paar Minuten schon so wehgetan einfach, dass auch wenn der komplette Körper mehr oder weniger trocken war, weil er komplett eingepackt war, das Schwimmen trotzdem keinen Spaß gemacht hat.
Naja, absolut, ja. Das war eher eine Qual. Und eher so ein Instagram-Ding, muss ich damals auch ehrlich gesagt zugestehen, weil gerade diese Kaltwasser, sagen wir mal, wenn man sich dem kalten Wasser stellt, das muss man trainieren. Also das ist nichts, was man einmal machen kann und dann sagen, ich gehe jetzt mal ins kalte Wasser rein, selbst wenn es halt nur der Kopf ist, der unter Wasser getaucht wird, sondern man muss das Ganze üben. Und da war einfach das Problem, dass man das, ja, mindestens ein-, zweimal wöchentlich machen muss und dann mit der Zeit gewöhnt sich der Körper dran. Der Christoph hat mir damals erzählt, er hat das, ist die ersten Wochen wirklich immer mit einer Mütze geschwommen und hat sich so langsam hin akklimatisiert, also er hat echt lange gebraucht, weil nämlich der Körper normalerweise diesen Reflex hat, das ganze kalte, dieses kalte Blut, das in den Extremitäten ist, das wird gestoppt, indem halt die Extremitäten nicht mehr so durchblutet werden. Und dadurch zieht das Körper sich so das ganze Blut in sich rein. Und genau das war bei mir der Fall damals. Ich habe nämlich einfach, bin so blass geworden, dass mein Körper, ja, ich konnte die Arme und Beine gar nicht mehr richtig bewegen. Deshalb wäre ich, glaube ich, auch runtergegangen damals.
Ja, das kennt ja, glaube ich, jeder auch, ne? Wenn wir tatsächlich ab und zu mal Schnee haben, man geht mal raus und wirft ein paar Schneebälle oder so, wenn die Finger kalt werden, dann werden die so richtig bleich und man verliert irgendwie so ein bisschen das Gefühl und wenn man dann wieder reingeht und die auftauen lässt, dann werden die schlagartig rot und es tut auch kurzzeitig da mal richtig weh, wenn das Blut dann zurückkommt und so müsst ihr euch das halt vorstellen, dann am ganzen Körper, ne? Also das ist wirklich nicht angenehm, beziehungsweise muss man halt einfach üben, dass der Körper sich dran gewöhnt.
Und da haben wir jetzt gerade festgestellt, total verdutzt war Jan, als er gesehen hat, was die Leute über 50 Meter Kraul in diesem kalten Wasser schwimmen. Man muss sich vorstellen, der Unterschied ist ja nochmal auch zu einem normalen Wettbewerb. Ja, man springt nicht ins Wasser, sondern?
Genau, es gibt einen Wasserstart, weil, haben wir, glaube ich, auch schon mal erklärt, ins Wasser zu springen bei den kalten Temperaturen, weiß, glaube ich, auch jeder, ist einfach viel zu gefährlich. Deswegen gibt es ein ganz spezielles Startprozedere. Und zwar müssen die Athleten sich erstmal ausziehen am Beckenrand, dann ins Wasser gehen und dann gibt es ein Signal on your marks, da wird die Startposition eingenommen. Das heißt, sie müssen sich immer noch mit einer Hand am Block festhalten.
Die Frage ist, wie lang ist das nach dem Reingehen?
Ja, du hast im Prinzip, du hast 5 Sekunden Zeit, ins Wasser zu gehen.
Okay.
Dann kommt dieses Startsignal, dieses on your marks, das ist ja noch nicht das Startsignal, was dann auch nochmal 3 Sekunden dauert, in der Zeit du quasi deine Startposition einnimmst, also eine Hand an den Beckenrand und dann eine Schulter ins Wasser. Also ich glaube, das kann sich jeder ungefähr vorstellen, wie man halt aus dem Wasser starten würde. Und dann kommt das Startsignal und dann geht es im Prinzip los. Also da quasi so eine kleine, aber feine Eingewöhnungsphase, damit man da nicht direkt ins eiskalte Wasser springt.
Ja, genau. Und dann sind da ja Leute dabei, die ja trotzdem noch krank schnell sind, ja?
Genau, also ihr müsst euch vorstellen, es gibt keinen Startsprung, also ein Wasserstart, die dürfen auch nicht länger als 5 Meter tauchen bei diesen Wettkämpfen und es darf auch keine Rollwände gemacht werden, ja? Im Prinzip alles, was den Körper zusätzlich in Stress bringt, wird da eliminiert, das heißt ganz normale Kippwände auch und ja, trotz dieser Hindernisse in Anführungszeichen, sind die ersten Jungs jetzt hier, jetzt habe ich gerade die falsche Liste offen, aber sind auf jeden Fall, der erste ist 24,99 Sekunden geschwommen über 50 Meter Kraul und mehrere sind 25, 26 Sekunden geschwommen, also verdammt schnell.
Brutal.
Wobei, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, logisch, ich würde auch schnell da wieder raus wollen, ne? Also wahrscheinlich, ich sollte das mal ausprobieren, dann vielleicht knacke ich noch ein paar alte Bestzeiten.
Ja, genau. Muss man mal gucken, das würde ich auch mal ins kalte Wasser werfen. Auf jeden Fall ist das schon krass, wie schnell da mittlerweile auch so eine Randsportart sich entwickelt hat, wie leistungsfähig die Jungs da sind. Also das ist nicht eine Sportart, wo man sagen kann, da sind ein paar Bekloppte, die können mehr oder weniger schwimmen und haben sich da ins Wasser reingeworfen, ja, und machen dann die Weltmeisterschaften unter sich, obwohl sie eigentlich nicht wirklich schwimmen können. Das sind richtige Schwimmer da, die das halt machen. Und das sieht man auch beim Christoph, ne? Der hatte ja schon mittlerweile drei hat er schon absolviert und seiner 6 Starts sind es insgesamt. Und ja, wie viel der war er da? Was hat er gehabt? Einmal 25 Meter Butterfly, Delfin.
Genau, das habe ich hier gerade offen. Da ist er 22. geworden.
Ja.
Ja, in einer Zeit von 14,75 Sekunden.
22. Das heißt, die Leute, da sind 21 Leute schneller als eine 14,7 geschwommen. Wenn man das mal überlegt, das wäre eine Durchgangszeit über 100 Meter von 60 Sekunden von unten geschwommen. Das ist schon krass.
Ja, vor allem, wenn man überlegt, dass Christoph ja jetzt auch nicht mehr zu der Generation Schwimmer zählt vom Alter, die jetzt quasi gerade im Becken da die großen Ergebnisse abreißen. Also das ist schon aller Ehren wert. Das ist richtig, richtig schnell.
Ja, und dann im Vergleich jetzt, wie viel, der ist aber 200 Meter Kraul geworden? Da war irgendwie auch paar 20. ne?
Ja, genau. Warte, ich reiche es sofort nach. Ah, ja. Guck mal, da ist er sogar 8. geworden.
8. war er da. Okay, aber mit deutlichem Rückstand auf die Ersten. Na, 2,05 der Erste.
Genau, Christoph 2,23,8, also da werden die Lücken dann langsam größer. Da werden aber natürlich alterstechnisch hier auch alle zusammengewürfelt. Also es gibt hier verschiedene Kategorien, in denen die an den Start gehen. Ich habe jetzt nur die Herrenliste offen und von allen Männern ist er dann da halt 8. geworden. Das ist schon,
ja, schon heftig. Ordentlich. Aber da haben wir trotzdem zwei Deutsche, die ja besser waren. Das ist einmal der 4. Kilian Franke und der 5. Benjamin Konczak, die da auch ziemlich schnell sind mit 2,15 und respektablen 2,16. Das ist unter einer Minute 10 Durchgangszeit. Ne? Bei der Temperatur ist das wirklich heftig. Also das würde mich auch mal interessieren, wie viel der Unterschied wirklich ist zu einem normalen Temperatur, wie schnell die Jungs da auf 200 Meter Kraul in einem Becken schwimmen. Ich schätze mal, das wird aber im Bereich von 5 bis 10 Sekunden sein, ja? So in dem Bereich, dass die das vielleicht nochmal schneller schwimmen. Aber was man sagen kann halt.
Allein wenn Startsprung und eine vernünftige Wende und sowas dabei ist, ne, heißt ja nicht, dass die Jungs das nicht mehr können. Ja. Also das sind ja gratis Sekunden im Prinzip.
Ja, genau. Das heißt allein schon, wenn man das hier im Start von oben hätte, wäre er schon 2, 3 Sekunden schneller, das Ganze, ne? Genau. Und dann ist er noch die 50 Meter Freistil geschwommen. Auch 31 Sekunden, also nah an der Minutengrenze auf die 100 Meter. Auch brutal schnell, aber da ist er dann doch schon ganz schön weit hinten, ne, zur Top-Konkurrenz.
Genau, da ist er 39. geworden. Mhm. Also da sind dann doch schon einige deutlich schneller geschwommen.
Die jüngeren Hasen, ne?
Genau. Ja, aber wie gesagt, wir sehen das hier gerade. Es war zumindest hier der Vorlauf. Es gibt auch nochmal einen Finallauf. Oder gab es, der war ja schon. Ja. Und da sind alle Leute, mit Ausnahme der Letzte, deutlich unter 30 Sekunden geschwommen.
Ja.
Ne, was schon wirklich eine Ansage ist. Also könnt ihr alle gerne mal ausprobieren für 30 Sekunden auf 15 Meter Kraul. Boah, da muss ich mich jetzt schon wieder ein bisschen strecken.
Ja, definitiv. Ne? Und das, wie gesagt, vom Start von unten. Aber da wollen wir trotzdem nochmal so schauen, was denn das, die Besonderheiten sind auch bei so einem Eisschwimmen. Beziehungsweise bei so einem Eisschwimmer, was er mitbringen muss, um halt da erfolgreich zu sein. Ja? Und das ist natürlich eine ganz wichtige Sache zu erwähnen, nämlich das Fettgewebe, das so jemand braucht. Ja? Und das ist halt vor allen Dingen, wenn man sich so viel häufig dem kalten Wasser aussetzt, dann entwickelt man sogenanntes braunes Fettgewebe. Ja? Das braune und das weiße, die zwei Arten gibt es ja. Und das Besondere am Brauen ist halt, dass es sogar Energie umsetzen kann. Das heißt, es wärmt aktiv, wie so eine Sitzheizung, muss man sich das vorstellen. Ne? Und im Gegensatz zu dem Weißmettgewebe, das halt eben nicht wärmt. Und das macht es halt überhaupt erst möglich, in diesen extrem kalten Situationen nicht zu unterkühlen. Ne? Und das ist halt so das, was jeder Eisschwimmer mitbringen müsste, worauf er hintrainieren muss. Und das heißt, du brauchst von der Akklimatisierung halt wirklich Monate Zeit, um das hinzubekommen. Also der Christoph meinte damals, dass er zig Kilos zunimmt im Winter, um halt das überhaupt überstehen zu können, ne?
Ja, genau. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem einfach gefährlich und wie du schon sagst, man muss halt super lange drauf hintrainieren und auch bei den Wettkämpfen wird das natürlich extrem stark kontrolliert, ja, und überprüft, dass da halt alle gesund wieder aus dem Wasser raussteigen. Und zwar gibt es nämlich auch für die längeren Strecken, also es werden auch 200 Meter, 450 Meter und 1000 Meter geschwommen. Warum jetzt 450 Meter? Keine Ahnung. weiß ich einfach nicht.
Macht keinen Sinn, ne? Normalerweise sind es 400 genau. Meter.
Macht keinen Sinn. Aber es wird zum Beispiel auch nur Brust mit Kopf über Wasser geschwommen, aber bei Kraul darfst du ihn unter Wasser nehmen, macht auch keinen Sinn, keine Ahnung, also falls ihr irgendein Eischwimmer zuhört, klärt uns auf, ja. Wir wissen das leider nicht, aber wer da beim Eischwimmen auf die längeren Strecken gehen will, der muss sich auch quasi so ein bisschen dafür qualifizieren, ja, also wer die 450 Meter schwimmen möchte, der darf sich nur melden, wenn er die 200 Meter auch schon mal geschwommen ist und das vorweisen kann und das gleiche dann auch bei den 1000 Metern, und auch hier wird dann vor dem Start werden Tests gemacht, es wird irgendwie, es muss ein EKG und ein Gesundheitszeugnis und sowas eingereicht werden.
Also du kannst nicht einfach starten?
Genau, du kannst nicht einfach starten. Du brauchst auch einen Unterstützer, also oder einen Assistenten,
der vor Ort ist.
Genau, der vor Ort ist, der dich zum Becken begleitet, der sich das halt auch ganz genau anguckt, der auch danach quasi immer bei dir ist. Ja, bis du quasi wieder vollständig aufgewärmt bist und so weiter. Also da steht halt wirklich, es muss jemand sein, der dich sehr, sehr gut kennt und der dich da das komplette Rennen einfach über begleitet.
Krass, also da, das ist schon mal eine teure Sache hier, ne? Da
muss ich schon einen zweiten mit rüber fliegen lassen, ja.
Ja, brauchst du immer schon ein Team dabei. Da wird es ja schon bei vielen scheitern.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon Wahnsinn, was da für ein
Aufwand betrieben wird,
genau, das habe ich gesucht, das Wort. Ja. Ja, aber ganz spannende Veranstaltungen auf jeden Fall, ganz interessante Strecken auch. Also wie gesagt, Brustschwimmen gibt es halt auch, darf aber nur mit Kopf über Wasser stattfinden. Delfinschwimmen gibt es auch, da darf der Kopf dann wieder unter Wasser und so.
Also, also fürs Brustschwimmen wärst du am geeignetsten.
Genau.
Das würdest du machen.
Ja, weiß ich nicht. Ich würde den Jesus-Part übernehmen und möglichst über das Wasser laufen. Es ist mir einfach zu kalt.
Das wäre natürlich auch, ne, wenn du das kannst, da gewinnst du auf jeden Fall jede Strecke da.
Da gewinne ich, ja.
Ja, aber das ist, also das kürzeste, die kürzeste Strecke sind ja die 25 Meter. Und ich glaube, das würde aber fast jeder schaffen, oder? Das müsstest du eigentlich hinbekommen.
Ich glaube, wenn man es einmal geschafft hat, sich in dieses Wasser wirklich mal reinzusetzen oder reinzubegeben, dann kriegt man, glaube ich, auch diese eine Bahn irgendwie hin. Wobei auch du das ja damals gemerkt hast, dass das so schnell geht, wie sich dann alles zusammenzieht und alles zusammenkrampft und alles tut weh.
Ja.
Also, boah, weiß ich nicht, ob man das wirklich mal probieren muss.
Ja, das war halt wirklich ein Problem. Man kann da gar nichts gegen machen. Also das Wichtige ist, dass eigentlich man ins flaches Wasser geht, ja, weil das, wenn das tief ist, das Wasser, dann geht man halt unter. Und das Krasse ist ja, da in Estonien, die sägen das richtig aus dem See beziehungsweise diesem Binnenmeer da raus, ne? Und wenn du da untergehst, gehst du unter, dann war's das, ne? Da hast du keine Sicherung.
Ja, und man muss sich auch mal vorstellen, diese 5 Sekunden, oder wie gesagt, man hat ja dann irgendwie insgesamt 8 Sekunden, bis der Start erfolgt. Also 8 Sekunden, um in so ein kaltes Wasser zu steigen, das ist jetzt auch nicht so lange, ne? Da muss man schon relativ schnell drin sein.
Ja.
Also wir haben das ja hier mal am Fühlinger See ausprobiert und ich habe deutlich länger gebraucht, um mich da einmal reinzusetzen. Also das muss man schon, boah, da muss man schon Lust drauf haben.
Das wäre auch die Frage, ob man sich davor warm oder eben kalt macht, ne?
Einfach. Heute wird sich aufgekältet. Nicht aufgewärmt, sondern aufgekältet.
Ja, genau. Müsste dann eigentlich
sein. Und
dann
abgewärmt, oder?
Und dann abgewärmt, genau. Ja, also das muss man auf jeden Fall schon beachten, dass man auch das kann, ne? Weil dieser Kälteschock, der in den ersten Sekunden halt ist, der krampft den ganzen Körper. Und wenn man den schon nicht gewohnt ist, dann ist es schon vorbei, das Rennen, bevor es überhaupt begonnen hat, ne?
Ja, also spannendes Thema. Wir haben gedacht, wir greifen das hier nochmal mit auf. Guckt es euch mal an. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo tatsächlich übertragen wird. Die Homepage ist auf jeden Fall ganz gut. Da kann man die Ergebnisse sehr, sehr einfach mal einsehen. Also klickt euch da mal so ein bisschen durch. Ja, Winter Swimming World Championship 2024 in Tallinn in Estland. Läuft gerade, ein paar Strecken sind noch. Ist ein spannendes Ding auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Und dann können wir doch nochmal so ein bisschen zur Schwimmtechnik übergehen. Da hatten wir ja die letzten Male schon die Wasserlage besprochen, so ein bisschen die Atmung besprochen und den Beinschlag besprochen. Da haben wir ja schon einiges da draußen euch weitergegeben. Ich hoffe, ihr konntet mit den Tipps ein bisschen was anfangen. Dazu haben wir ja auch noch YouTube-Videos gemacht. Also schaut da mal rein, wer da Interesse hat, bei Schwimmcoach mal zu gucken. Trainiert das Ganze nach und guckt mal, ob das so für euch verständlich ist und ihr das nachtrainieren konntet.
Genau. Heute kam auch noch ein Kommentar rein, es hat sich doch jemand gewünscht, dass wir doch immer die Übung, die wir da zeigen, vielleicht immer noch mal so ein, zwei Züge lang auch mal in Slow-Mo zeigen können. Auch eine gute Idee, damit das wirklich noch mal verdeutlicht wird, wie es denn jetzt abläuft. Aber ich glaube, man kann ja auch die YouTube-Videos auf Slow-Mo stellen.
Ja, aber das war ja schon Slow-Mo, er wollte noch mehr Züge sehen.
Ah, okay.
So war das.
Ja, gut, ja? Johann kann das ja auch nicht die ganze Bahn lang halten, ne, Mister?
Genau.
Mister... ein bisschen Rücksicht nehmen.
So sieht's aus, ne? Das heißt, ich konnte dann das nicht so lange vormachen, sonst hätte man gesehen, dass ich da aufschummle.
Genau, das ist auch nicht ganz.
Genau. Nein, aber auf jeden Fall im Zweifelsfalle nochmal auf Replay drücken und dann passt das Ganze. Aber was wir heute nochmal besprechen wollten, ist der Unterwasserzug. Und ja, der ist echt wichtig. Da haben wir ja vorgestern erst im Wasser nochmal eine Aufnahme von dir gemacht, um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen, wie das funktioniert.
Genau, Aufnahme gemacht, also siehst du noch nicht, könnt ihr noch nicht irgendwo sehen, ist glaube ich noch nicht gepostet.
Ja.
Ja, können wir endlich nach dem ganzen bisschen unsexy Training jetzt zu dem wirklich geilen Training gehen, den Unterwasserzug.
Ja.
Ne, weil der macht ja dann doch irgendwie am meisten Spaß, ne? Also man hat ja doch irgendwie das Gefühl, man muss irgendwie den trainieren, um am meisten vorwärts zu kommen. Ich glaube, wir haben jetzt ganz, ganz lang und breit erklärt, warum das nicht so ist und man erst die anderen Sachen machen muss, aber der Unterwasseranzug ist dann doch irgendwie immer noch am geilsten zum Trainieren, finde ich.
Ja, was heißt am geilsten zu trainieren? Ja, das ist halt auch das Anstrengendste. Ich war jetzt erst wieder mit dem Nicky Boy und auch dem Benny Bott, also meine zwei Schwimmkollegen. Der Benny Bott hat mich über meine ganze Triathlon-Karriere eigentlich als Schwimmkamerad begleitet. Und auch Nick ist ja jetzt seit ein paar Jahren wieder durch Pushing Limits ein bisschen aktiver im Schwimmen. Und da sind wir dann kraularm geschwommen und haben die mich sowas von verblasen. Also da ging es mir auf jeden Fall wie dir letztens mit mir. Ja, da habe ich kein Land gesehen und war halt auch der krasse Unterschied des Anstellen unter Wasser. Gerade die Jungs haben da mega viel Kraft. Nick ist ja schon seit eh und je so ein Schwimmer, der aus der Kraft kommt. Und bei mir ist es irgendwie so, dass doch mein Beinschlag und irgendwie meine Wasserlage, ich weiß nicht, meine wahrscheinlich robbenähnliche Figur, irgendwie den Unterschied macht, aber da wurde ich ganz schön zerlegt und deshalb wollen wir nochmal den Armzug so ein bisschen besprechen, auf was es da ankommt, beziehungsweise auch wie ihr den trainieren könnt.
Ja, genau. Überlegen wir uns vielleicht erstmal, ich bin die ganze Zeit abgelenkt von der Katze, die stromert hier rund, ich habe die schon gerade fast da die Treppe runterfallen sehen, aber noch klappt sie hier ganz gut, jetzt kommst du zu mir.
Ja, die weiß, die ist auf jeden Fall sicher auf der Treppe.
Naja, wir werden sehen. Vielleicht besprechen wir nochmal, wie der Zug überhaupt aufgebaut ist unter Wasser, ne? Also wir haben ja so diese drei wesentlichen Phasen im Prinzip. Das eine, das Anstellen, was du ja gerade schon sagtest, dann die Zugphase unter Wasser und zum Schluss nochmal die Druckphase. Beim Anstellen fällt im Prinzip nur der Unterarm unter den Oberarm, ja, also klappt am Ellenbogen quasi ab und schafft erstmal nur diese Abdrucksfläche. Und dann wollen wir gerade den Arm nach hinten ziehen und diese Abdrucksfläche, die wir uns geschaffen haben, auch nutzen, um uns da vom Wasser abzudrücken. Und dann zum Schluss kommt nochmal die letzte Beschleunigung in der Druckphase. Aber gerade so dieses Abklappen, hast ja gerade gesagt, so bei den Jungs, da klappt das anscheinend noch ganz gut, ist ja eigentlich die schwerste Übung. Ja, wie können wir das denn, oder die schwerste Übung ist gut, das schwerste Element, sag ich mal, des Unterwasserarmzuges. Ja, das sehen wir eigentlich auf allen Videos, dass die Leute da gar nicht, entweder das gar nicht angesteuert bekommen, also gar nicht in diese Abklappbewegung reinkommen, in dieses Anstellen, oder das zwar können, aber den Arm gar nicht weit genug angestellt bekommen, ja,
das
was
stimmt.
Dann auch ein Beweglichkeitsthema ist. Wie können wir das denn trainieren?
Ja, wir sehen es ja hier, ich habe gerade das Video auf, was ich hier gerade nämlich schneide für Jan. Wie man halt abklappt, dann macht er das nämlich super. Ja, das Problem ist so ein bisschen mit dem Abklappen, dass man halt, wenn man zu früh anfängt zu ziehen, eben, dass der Ellbogen nach unten fällt bei allen, ja, weil halt eben dieser Schwimmermuskel halt den Arm nach unten drückt und den Ellbogen vor allen Dingen nach unten drückt und ihn nicht stehen lässt, wie man es ja haben will, sodass man eine senkrechte Unterarmlinie schafft im Wasser, an der man sich nach vorne zieht, ne? Und das ist immer so ein bisschen davon abhängig natürlich, wie man in der Lage ist, auch den Arm so nach innen zu rotieren, überhalb vom Kopf. Das könnt ihr mal ausprobieren, Arm nach oben und dann versucht mal die Hand so nach vorne zu bekommen, ohne dass ihr aber den Oberarm nach unten hinzieht. Also der Oberarm bleibt am Kopf und nur der Unterarm sozusagen, der geht in die Horizontale über, ja, wenn ihr senkrecht steht. Und das ist das Problem, dass man eben genau diese Abklappbewegung ja, nicht kann, weil eben der Oberarm halt nach unten gezogen wird, ne?
Genau. In den Seminaren machen wir da auch immer noch so eine coole Übung an Land, die so ein bisschen das Eindrehen des Arms, diese Innenrotation trainieren bzw. auch verdeutlichen soll. Und erstaunlich ist da immer, dass viele einfach gar nicht angesteuert bekommen. Ja, also das ist jetzt nicht so der klassische Fall von einer normalen Dehnübung, wo man weiß, wie sie geht, aber man ist total verkürzt und kommt, weiß ich nicht, zum Beispiel nicht mit den Händen auf den Boden, sondern das ist wirklich eine Übung, die viele überhaupt nicht, sie wissen gar nicht, was in der Schulter sie denn jetzt bewegen müssen, damit der Arm sich da in die Richtung dreht. Ne? Und klar, wenn das schon an Land nicht geht, wie soll das dann unter Wasser gehen?
Richtig, das ist halt das große Problem bei vielen, die sich das einfach nicht vorstellen können, was sie machen. Und deshalb haben wir ja auch immer eine Partnerübung in unseren Workshops, dass der eine dem anderen sagt, wie der Arm unter Wasser angestellt wird, ja, beziehungsweise wie es aussah. Und dann viele sind immer wieder verblüfft, dass das gar nicht so aussieht, wie es eben, ne, wie sie es eben selber denken.
Ja, das ist schon ganz cool. Aber durch diese Partnerübung kriegt ja jeder mal so ein bisschen auch gegenseitiges Feedback. Also nicht nur von uns, sondern spiegelt das Feedback auch mal anderen Leuten wieder, was natürlich auch ganz gut ist, um sich das selbst mal dann mal vor Augen zu führen. Und ich finde gerade mal so für dieses Anstellen ist die Videoanalyse oder das Video, was wir ja mal machen, eigentlich unerlässlich, weil so viele Leute da sitzen und sich denken, ah, scheiße, so, das sieht ja doch gar nicht so aus, wie ich es mir vorstelle.
Richtig. Und es ist ja eigentlich relativ einfach ist von der, jeder hat es schon mal irgendwo gesehen in einem Video, aber die Umsetzung, das selber zu machen, ist halt deutlich schwieriger, weil halt genau dieses Problem besteht, dass man das Gefühl halt nicht hat für den Arm, ne?
Ja, genau. Also dazu werden wir jetzt demnächst nochmal ein Video beziehungsweise auf Instagram ein Reel veröffentlichen, wo ja, ich das dann hoffentlich richtig mache. Genau. Aber Johann sagt, das ist ganz gut. Könnt ihr euch das nochmal anschauen.
Ja.
Gehen wir mal zur nächsten Phase, also die Zugphase dann, ja, wo wir quasi unter Wasser diese Abdrucksfläche dann nach hinten schieben wollen beziehungsweise den Körper über diese Abdrucksfläche nach vorne schieben wollen. Ja, also stellt euch vor, ihr wollt euch am Wasser abdrücken und nicht den Arm durchs Wasser ziehen. Und das machen wir möglichst gerade. Ja? Handfläche zeigt nach hinten, Fingerspitzen zeigen zum Boden und dann versuchen wir uns gerade über die Hand quasi zu beschleunigen. Ja? Das klingt jetzt ein bisschen spektakulärer, als es eigentlich ist. Aber das ist im Prinzip so der Grund, warum wir mittlerweile einfach gerade ziehen wollen und nicht mehr so dieses S-Zugmuster machen, was man früher vielleicht gelernt hat, weil wir sonst an diesem Druckpunkt, den wir quasi ja erreichen wollen, so ein bisschen vorbeiwischen.
Exakt. Ja, das ist halt häufig das Problem, dass man sich das nicht so richtig vorstellen kann. Deshalb guckt euch das Video auf jeden Fall mal an. Wir werden es sogar heute noch posten. Ne? Das heißt, spätestens, wenn das hier online ist, die Folge, seht ihr das auch bei Schwimmcoach, wie das funktioniert. Aber diese verschiedenen Phasen, die trainieren wir halt auch bei den Workshops viel mit dem Zugseil. Ne? Das funktioniert eigentlich immer besser.
Ja, genau, weil viele dann an Land erstmal ja diese Bewegung überhaupt erstmal spüren und das halt selber sehen können. Das Gute an dem Zugseil ist halt, man kann sich auch mal unten irgendwie ein Handy hinstellen und die Innenkamera anmachen oder das Ganze vom Spiegel machen oder sowas, dass man einfach mal selber sieht, was man da macht.
Exakt, ja.
Und gerade diese Partnerübung, die wir da ja auch immer machen, dass einer hinten den Ellenbogen festhält und der andere versucht dann quasi um diese Hand quasi rumzugreifen, also den Arm anzustellen, ohne die Hand des Partners zu berühren, der halt hinter dem Ellenbogen das so ein bisschen festhält, dass der Ellenbogen nicht zurückrutscht. Und da fällt halt vielen auf, wie schwer das halt überhaupt ist.
Mhm.
Ist aber gleichzeitig, um erstmal ein Gespür dafür zu bekommen, extrem gut, ja, und kann dann im Wasser natürlich auch einfacher umgesetzt werden.
Genau, weil das Ziel muss immer sein, so früh wie es geht, dieses Wasser zu greifen. Umso mehr der Arm nach unten abfällt, umso länger das Ganze dauert, umso eher, ja, umso weniger Wasser wird man einfach fassen können, umso langsamer ist man im Schwimmen. Und das sieht man gerade bei den Top-Schwimmern, dass die halt so flexibel sind, dass sie das Wasser weit vorne greifen können. Aber weit vorne heißt halt trotzdem erst so ungefähr auf Schulterhöhe. Alles, was vor dem Körper betrifft, ist eigentlich nur mit dem Anstellen beschäftigt. Ja, also der Zug geht eigentlich, was heißt eigentlich, der geht erst in der zweiten Phase los, nämlich nachdem dieser sogenannte Catch initiiert wurde. Und das ist halt das, was auch die meisten verkehrt machen, nämlich sie wollen schon ziehen und reißen, aber im Grunde genommen, also wenn sie mit dem Arm ins Wasser gehen, aber eigentlich drücken sie das Wasser nur nach unten. Ne? Und das ist, würde ich mal sagen, 9 von 10 Leuten, die in unsere Workshops kommen, haben genau dieses Problem, da ja einfach nach unten zu drücken direkt, anstatt anzustellen und möglichst früh zu ziehen, eben Vortrieb zu erzeugen.
Genau. Wir verwenden da in den Workshops auch immer das Video vom Florian Wellbrock. Gibt es so einen 20-Sekunden-Clip von ihm auf YouTube. Einfach mal eingeben, Florian Wellbrock, Schwimmtechnik, dann findet ihr das auf jeden Fall. Da schwimmt er in einem Gegenstrom oder in einer Gegenstromanlage und da könnt ihr mal zwischendurch mal auf Pause klicken und mal so ein Standbild ja, euch pausieren, wo er den Arm vorne angestellt hat. Und er macht das wirklich extrem weit vorne und da ist der Unterarm dann wirklich, geht senkrecht einfach runter und hat sich dadurch halt diese Abdrucksfläche geschaffen und kann die dann quasi komplett nach hinten ziehen. Also da sieht es wirklich sehr, sehr schön aus und das ist ja sehr, sehr schwer, das so umzusetzen, beziehungsweise also viele tun sich damit schwer.
Das versuchen wir ja selber. Ne? Genau. Da gibt es ja auch mittlerweile so eine Schwimmanalyse, Software beziehungsweise auch Hardware, was ich ja ab und zu nutze, nämlich dieses EOLabs. Und das ist so ein kleiner, so ein Sensor, den man auf der Mitte der Handinnenfläche, da platziert man den und mit dem kann man messen, wie halt der Druck in welche Richtung geht, also wie schnell man zieht und in welche Richtung das Ganze geht. Das sieht brutal aus, wie die Auswertung funktioniert. Ist halt nur ein bisschen teuer, das Gerät, ist fast 1000 Euro. Aber damit sieht man eben, wie das Zugmuster funktioniert. Und da fällt es mir ganz häufig auf, dass viele auch zum Anfang so reißen und unterhalb der Brust kurze Stoppbewegungen machen, dass sie halten an mit dem Zug, um dann nochmal den Druck wieder aufzubauen, also so einen Doppelzug immer innerhalb eines Zuges machen und dass das halt auch dazu führt, dass da Druck verloren geht. Also es geht nicht nur sozusagen darum, richtig anzustellen, sondern es geht auch darum, den Arm gleichmäßig nach hinten zu ziehen. Ist genauso, wenn ich ein Auto antreibe, dass ich nicht im Antrieb immer kurz eine Bremsbewegung mache, der Reifen rutscht durch und dann nochmal, sondern dass ich permanenten Antrieb auf die Räder bringe. Genau das Gleiche ist halt auch beim Schwimmen. Und das sehen wir bei sehr, sehr vielen, dass eben das auch gerade mit so einer Druckmessplatte, dass man das dann richtig visualisieren kann und sieht. Ne?
Genau, gleichmäßiges Beschleunigen, das ist, glaube ich, so das Stichwort. Gleichmäßiges Beschleunigen heißt ja auch vorne langsam, hinten schnell, ja, und gleichmäßig, also in einem durch, ohne in der Mitte irgendwie wegzurutschen oder kurz anzuhalten, wie du das ja auch gerade beschrieben hast. Und das machen viele oder die allermeisten, würde ich mal sagen, inklusive mir, wenn ich dir Glauben schenken darf, machen das so ein bisschen andersrum, ja, also sind vorne im Prinzip sehr schnell und hinten raus geht dann so ein bisschen dann die Power verloren. Viele heben dann den Arm auch hinten ein bisschen zu früh, auch aus dem Wasser. Also da muss man sich wirklich mal vom Gefühl oder von der Idee einfach so ein bisschen umstellen, dass man versucht, hinten den Druck aufzubauen. Ja, vorne erstmal sauber anstellt und dann gleichmäßig nach hinten arbeitet und dort dann am meisten Druck zu haben, um dort wirklich am schnellsten zu sein.
Exakt. Ja, das Wichtige ist halt, dass man dieses Wassergefühl entwickelt, dass man ja, nicht einem sagen muss, okay, da ist der Widerstand und dann jetzt musst du drücken, sondern dass man das selber fühlt, wie man den Arm unterhalb des Körpers zieht, sodass der Körper nach vorne, optimal nach vorne beschleunigt werden kann. Und dafür ist halt unerlässlich, dass man nicht zu schnell loszieht, weil ansonsten halt man am Wasser vorbeizieht. Und gerade diese Zugphase, dass das halt entscheidend ist, dass man langsam Geschwindigkeit aufbaut, ohne aber jemals in dieser Zugphase, beziehungsweise meistens der Übergang der Zug, also heißt Zugphase beginnt unterhalb der Schulter der Zug und endet unterhalb des Bauchnabels ungefähr auf der Höhe und alles, was dahinter ist, ist nur noch die sogenannte Druckphase, ja, da ist die Ellenbogenstreckung aktiv. Und dass dieser Übergang flüssig erfolgt und ohne Stoppbewegung.
Genau.
Ne? Dann sind wir auch schon beim dritten. Sind wir jetzt immer noch bei der Druckphase. Und die Druckphase, die denken immer viele, dass man da sehr viel Druck im wahrsten Sinne des Wortes ausüben muss, dass man da nochmal beschleunigen kann. Das ist aber mitnichten so. In der Druckphase ganz nach hinten ist eigentlich kaum noch richtige Kraft, die da ins Wasser übertragen wird. Es geht eher darum, dass der Arm gestreckt wird hinten und die Hand so gedreht wird, dass der Handrücken bzw. der kleine Finger am Körper aus dem Wasser gehoben werden kann. Ja, also dass die Hand eindreht, ohne Widerstand zu erzeugen und aus dem Wasser rausgehoben werden kann. Das ist so das Wichtigste der Druckbewegung. Klar ist da natürlich ein leichter Abdruck am Wasser noch zu erkennen, aber eben nicht mehr der Hauptdruck. Der ist in, ganz klar in der Zugphase zu verorten.
Ja, genau. Also das kann man dann mit diesem Analyse-Tool, was du gerade beschrieben hast, auch super gut sehen, in welcher Phase man wirklich wie viel Kraft wohin denn überhaupt verschwendet oder halt auch nicht verschwendet. Also super interessant. Ich muss diese Analyse auch nochmal machen.
Ja, wenn du wieder gesund bist, mal sehen. Dann ist er wieder schon wieder krank.
Genau, ich hoffe, ich rotze euch nicht zu sehr hier voll gerade am Mikro. Was heißt schon wieder? Ich war jetzt wirklich 4 Monate lang gesund.
Diesmal warst du lange gesund,
genau, ja. Viel Vitamin D gefuttert.
Ja.
Also dann übersteht man Karneval und dann, meine ich doch,
ja.
Dann übersteht man Karneval und dann, ja, nach so einem blöden 5-Kilometer-Lauf. Aber so ist es manchmal besser im März als dann in der Saison.
Das stimmt, aber wird schon wieder. Aber genau, sobald wir wieder im Wasser sind, müssen wir das mal bei dir testen. Da haben wir auch noch ein Video, was wir bei YouTube veröffentlichen werden, wie das genau funktioniert. Vielleicht hat es der ein oder andere auch schon bei Instagram gesehen. Da hatten wir auch mal einen Beitrag dazu gepostet, wie das Ganze funktioniert. Auf jeden Fall ein mega spannendes Thema, wo man halt nicht nur ja, das in einem Video sieht, sondern halt mal wirklich schwarz auf weiß anhand eines Graphen, wie halt eben das eigene Zugmuster halt da ist. Ja? Und so kann man es auch verbessern, weil gerade dieser Zug das entscheidende Mittel natürlich ist, um den Körper nach vorne zu beschleunigen. Wenn also der Zug schlecht ist, wird der Schwimmer immer langsam bleiben. Ja? Oder die Schwimmerin ja genauso. Ne? Da möchte ich keinen ausschließen.
Ja, genau so ist es. Also es ist ein spannendes Tool, um sich das auch wirklich mal vorstellen zu können, ja? Wie man wirklich zieht. Also klar, die Analyse oder das Video ist immer gut, um das halt wirklich mal zu sehen, aber mit diesem Tool, mit den Graphen, mit der Aufschlüsselung, wo die Kraft so hingeht, sieht man halt auch genau, wo man halt was verliert und was man noch besser machen kann.
Genau, und dann noch kurze Aussprache hier zur Handstellung, beziehungsweise sollen die Finger auseinander oder nicht? Wir sehen hier bei Jan sehr geschlossene Finger und ja, was ist optimal, Jan?
Na, optimal ist im Prinzip so ganz leicht geöffnet. So sage ich es auch immer in den Workshops. Ich würde auch behaupten. Ja, wobei ich habe die schon sehr geschlossen, das stimmt.
Ja. Also jeder, der das Video sieht von Jan, wird sehen, dass die Finger doch sehr geschlossen sind. Im besten Fall sind sie leicht geöffnet, sodass mehr Widerstand an der Hand erzeugt wird, weil nämlich leicht geöffnete Hände Verwirbelungen zwischen den Fingern verursachen und diese Verwirbelungen, die erzeugen halt einen hohen Wasserwiderstand und der hohe Wasserwiderstand logischerweise führt zu einem besseren Abdruck. Macht man das also, wird man merken, dass man sich daran besser nach vorne drücken kann, ja?
Genau, das Wichtigste aber ist auf jeden Fall nicht greifen, ja? Also versucht nicht, die Hand so leicht zu schließen. Das sehen wir auch immer, dass die Leute versuchen, im wahrsten Sinne das Wasser wirklich so ein bisschen zu greifen, also die Hand so leicht krümmen, ja, als würden sie um eine Stange greifen wollen. Das sehen wir mal daran, dass dann die Fingerknöchel so rauskommen. Also da versucht die Hand komplett offen zu lassen, ja, das ist eure größte Abdrucksfläche. Also macht die groß, die Hand.
Ja, und um das Ganze zu üben, wollen wir ab übernächster Woche wieder Zugseiltraining anbieten. Das heißt, wir werden das hier auf YouTube, jetzt ist meine Stimme auch scheiße, was ist hier los?
Vielleicht sitzen wir zu nah beieinander.
Ich sage dir, aber am besten ist es mit Zugseiltraining das Ganze zu trainieren und zu verbessern und das werden wir ab übernächster Woche machen, nämlich wieder regelmäßig bei YouTube dieses Mal, nicht mehr bei Instagram, sondern bei YouTube werden wir das zeigen. Wer also Bock hat mitzutrainieren, der ist da herzlich eingeladen. Wann genau das stattfinden wird, das muss man noch überlegen. Ja, entweder morgens oder abends. Ich war eigentlich beim Vorschlag morgens. Aber Nick und Jan, die da mittrainieren wollen, wollen lieber eher am Nachmittag.
Wer hat denn gesagt, dass ich mittrainieren will?
Ja, das, du musst, das wirst du im Trainingsplan dann haben.
Ach, scheiße.
Ja, weil einfach das Zugseiltraining, da kann man nämlich diesen Unterwasserzug super trainieren, und zum anderen habt ihr den großen Vorteil, ihr müsst nicht ins Schwimmbad fahren und nicht zurückfahren. Das heißt, ihr könnt euch da eine ganze Stunde Transferzeit sparen. Deshalb macht das mit, beziehungsweise dann werdet ihr auch diesen Unterwasserzug meistern, weil ansonsten man im Schwimmbecken halt immer von so vielen Sachen abgelenkt ist, dass es immer schwierig ist. Wichtig ist, dass wir das, wie gesagt, eine halbe Stunde dann immer durchziehen werden und ja, dass ihr sozusagen dann den Zug optimieren könnt, um den im Wasser dann auch umzusetzen. Und umso besser der Unterwasserzug, umso schneller werdet ihr werden.
Genau. Jetzt klingelt hier irgendwo ein Handy. Ja. Kann man nicht mal eine halbe Stunde in Ruhe arbeiten. Eine Frage habe ich denn noch. Mhm. Es gibt ja noch die sogenannte Supportphase.
Ja.
Ja. Was ist denn das? Erklär uns das doch mal.
Genau, Supportphase haben wir ja auch noch. Das ist sozusagen dieses Wasserfassen. Am ersten Initial, wenn der Arm ins Wasser geht, beziehungsweise auch die Hand, dann versuchen wir eine Verbindung zum Wasser herzustellen. Und das ist dann der Übergang zum Catch, heißt zum Greifen, zu diesem Abklappen. Davor ist die sogenannte Supportphase. Also das, was ihr bei guten Schwimmern so seht, wenn der Arm vorne gleitet, man hat richtig das Gefühl, derjenige ist mit dem Wasser connected, wohingegen jemand, der ein Anfänger ist, der wischt direkt nach unten weg, da ist der Arm nie stabil vorne und ja, das ist halt dieses sogenannte Wassergefühl, was man entwickeln muss, um halt in der ersten Phase das Wasser möglichst schnell, ja, nicht zu greifen, sondern sich damit zu connecten, dass man eine gestreckte Wasserlage hat.
Das ist ja auch was wir bei den Videoanalysen eigentlich mit am allerhäufigsten sehen, dass die Leute, wenn sie atmen, den Arm, der dann gerade oben liegt oder oben liegen sollte, also sich in dieser Supportphase befindet, eigentlich sofort nach unten rutscht, ja, also den Kopf so ein bisschen sozusagen zur Atmung rausdreht.
Exakt.
Und das fällt den Leuten schon irrsinnig schwer, den Arm dann wirklich in dieser Supportphase, also einfach vorne quasi zu halten, um dann in den Catch zu gehen.
Genau, das ist wirklich was die meisten ja, Triathleten beziehungsweise nicht so guten Schwimmer, ja, woran es da meist leckt, dass eben vorne diese Supportphase da nicht ganz so gut ist, wie es sein sollte, und dadurch eben auch der Abdruck so nie wirklich aufgebaut wird, weil wenn man gute Schwimmer sieht, die schaffen auf einer Bahn locker, wenn sie locker gleiten, 30 Züge auf 50 Meter, und bei ja, den meisten sind es halt 50, 60 Züge, das heißt doppelt so viel, und ja, das gilt es halt zu reduzieren, beziehungsweise eben dieses Wassergefühl zu entwickeln.
Gut, ich glaube, dann haben wir den Unterwasserzug auch fertig. Jetzt klingelt hier noch irgendwas anderes.
Oh Gott,
Wahnsinn.
Direkt unten die Klingel.
Gut.
Wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg beim Training. Versucht das mal durchzuziehen und schaut das Reel bei Instagram an. Bis dahin.
Bis dahin. Ciao. Ciao.